Gnade sei mit euch und Friede von unserem Gott und Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir blicken heute gemeinsam auf den 80. Psalm, weil er zu diesem Sonntag gehört. Er ist in Gänze auf dem Beiblatt, auf dem Blatt in der Mitte abgedruckt. Wir gucken da immer wieder während der Predigt gemeinsam rauf. Lasst uns beten. Herr, unser Gott und Vater, stärke uns durch dein Wort. Hilf uns, auf dich zu vertrauen, dich nicht zu lassen, dir in den Ohren zu liegen und auf deine Hilfe allezeit zu hoffen und zu bauen. Verleihe uns dazu die Kraft deines Geistes. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Amen. Liebe Geschwister, wie gehen wir eigentlich mit Not und Krisen um? Mit Not und Krisen wie denen, die wir alle miteinander weiter anhaltend erleben, auch in diesem Advent 2021. Aber auch mit Not und Krisen in unserem Leben. Wie gehen wir damit um? Manchen Menschen ergeht es wie einem Reh auf einer nächtlichen Landstraße im Lichtkegel der heranrasenden Autoscheinwerfer. Sie erstarren, sie resignieren vor der Gefahr und sie werden von ihr überrollt. Andere halten das Elend schlicht aus. Sie leiden und versuchen auf irgendeine Weise einfach nur hindurchzukommen in bessere Tage und Zeiten, die hoffentlich kommen mögen. Wieder andere mobilisieren all ihre Kräfte und gehen es an, getreu dem Motto, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst und fest an dich glaubst. Was tust du in Krisen und Not? Was machen wir? Geht es uns so oder nochmal ganz anders? Wenn wir bei uns bleiben in solchen Zeiten, dann ist da wenig Aussicht auf echte Hilfe. Die Bibel weist uns deshalb einen anderen Weg. Wir entdecken ihn zum Beispiel im Psalm dieses Sonntags, aber auch an vielen anderen Stellen. Dieser Psalm führt uns lebendig vor Augen, was Israel einst tut angesichts von Not und Krisen. Das Volk Gottes hakt sich unter, steht zusammen und klagt. Klagen ist mehr als Beten in Bitte, Dank und Lob, wie wir es immer noch praktizieren und ganz gut können, denke ich. Klage ist ein Ringen mit Gott, wie es lebendiger und ehrlicher und intensiver nicht sein kann. Gott zu klagen für uns allein und miteinander als Gemeinde und Kirche, das lohnt sich neu zu entdecken und zu üben. Klage ist dabei kein Jammern. Klage ist kein lamentierendes Sich-Beklagen über dies oder jenes, so wie wir es heute meistens verstehen oder erleben, wenn die Nachbarin so jaulig ist und immer nur was zu klagen hat. Klage ist auch nichts nach der Bibel, was man sich besser verkneift, so wie das heute auch oft ist, weil in unserer Gesellschaft jemand, der nicht klagt, obgleich das Leben ihm übel mitspielt, obgleich er allen Grund dazu hätte, jemand, der nicht klagt, ist hoch angesehen bei uns. Der klagt gar nicht. Er trägt das alles in Ruhe. Die Bibel sagt, nein, Klage ist etwas, so kennen wir es auch noch, das ich einreiche, immer wieder, wenn ich Hilfe und Recht bekommen möchte. Klage gibt sich nicht einfach mit einer bedrückenden Situation ab. Klage lässt sich nicht überrollen vom Elend. Sie versucht aber auch nicht, auf eigene Faust Recht und Erleichterung zu bekommen. sondern biblische Klage rechnet damit, dass da einer ist, der helfen kann, der helfen will und helfen wird und wendet sich an den. Klage ist so Ausdruck entschlossenen Lebens im Glauben an den lebendigen Gott, auch und gerade angesichts von Not, Krisen und Dunkel. Und Klage entfaltet sich in den Psalmen genau in dem lebendigen, dreifachen Beziehungsgeflecht, in dem wir als Menschen alle stehen, im Gegenüber zu mir selbst oder zu uns selbst, im Gegenüber zu anderen Menschen, mit denen wir auf unterschiedliche Weise unterwegs sind, mal schlechter und mal besser, und im Gegenüber zu Gott. An unserem Psalm, wie wir ihn auf dem Gottesdienstblatt als Ganzes sehen, lassen sich nun gut einzelne Elemente solch klagenden, lebendigen Betens ausmachen. Die Klagepsalmen der Bibel, da sind ganze Bücher drüber geschrieben worden, die Klagepsalmen der einzelnen Beter und des ganzen Gottesvolkes, so wie wir hier im Psalm 80 einen vor uns haben, sie folgen stets einem bestimmten Muster. Sie besitzen alle immer wieder ein und dieselben Teile, die sich stets aufs Neue immer wieder anders entfalten und die man entdecken kann in den Psalmen. Aber das ist schön, die Psalmen erstarren dabei nicht in diesen Formen. Sie sind nicht abgestanden, sie wollen nicht in Stil und Form perfekt sein, sie variieren. So wie Not und Elend eben auch variieren. Auch die Klagepsalmen erweisen sich damit als Ausdruck eines lebendigen Gebetslebens, das alles andere als eingeschliffen oder routiniert daherkommt. Wie sollte es auch? Die Verse und Versteile nun des Psalms, die normalerweise im Introitus des Sonntags vorkommen, habe ich uns mal fett markiert auf dem Blatt. Das sind gar nicht viele. Die sind auch interessant. Sie richten unser Augenmerk besonders auf die Elemente der Anrufung und der Bitte. Das ist das, was diese markierten Teile bringen. Auch das ist interessant. Auch hier können wir was lernen. Gleich zu Anfang können wir sehen, dass Anrufung, mit der es losgeht, mehr ist als Anrede. Wenn du in höchster Not zu Hause 110 oder 112 wählst und endlich geht jemand ran, dann hältst du dich auch nicht lange mit der Frage auf, ob du den Menschen am anderen Ende der Leitung nun mit du oder sie ansprichst. Anrufung versucht, den anderen zu erreichen. Anrufung will in ihn dringen. Anrufung setzt damit aufs tiefstem Herzen sofort alles auf eine Karte. Sie weiß ja, wer der andere ist. So wie hier. Du Hirte Israels, höre. Hallo, wir sind doch deine Schafe. Du bist doch unser allmächtiger Gott und König. Erscheine, der du thronst über den Cherubim. Du bist doch der Herr, der allein Wunder tut. An dich wenden wir uns jetzt. Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe. Anrufung packt Gott bei der Ehre. Anrufung ist Ausdruck einer lebendigen Beziehung zu ihm. Anrufung will Gott bewegen. Und Anrufung geht Hand in Hand mit der kräftigen Bitte um Hilfe und Eingreifen an die einzig richtige Adresse. Wieder so, wie wir es hier sehen. Israel sagt, Gott, auch wenn du gerade zürnst, auch wenn du uns gerade den Rücken zudrehst, blick uns doch wieder direkt an, du unser guter Weingärtner. Gott, Zebaoth, wende dich doch, schau vom Himmel und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat. Nimm dich deiner Kinder an. Wo du dich abwendest, da vergehen wir in Dunkel und Traurigkeit. Aber wenn du uns wieder ansiehst, dann wird alles gut. Herr Gott Zebaoth, Tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Das sind die Teile, die der Introitus-Psalm bringt. Und diese Bitte, die darin zum Ausdruck kommt, sehen wir, sie wird sehr eindringlich vorgetragen. Sie kommt sogar mehrmals ziemlich gleichlautend im Psalm vor, in den Versen 4, in den Versen 8 und in Vers 20, dreimal. Aber immer an Stellen, wo es passt, nie einfach so wiederholend dahingeplappert. Wir entdecken Anrufung und Bitte in den ausgewählten Versen vom Introitus. Im neuen Gesangbuch ist noch ein Vers mehr aufgenommen. Das Gelübde, das Versprechen aus Vers 19, kurz vorm Ende. Das Spannendste aber fehlt in beiden Gesangbüchern. Die Klage. Wir können sie in den Versen 5 bis 7, 9 bis 14 und 17 finden und studieren. Und wenn wir uns die Verse angucken, dann sehen wir da, Klage ist ehrlich. Sie stellt genau die Fragen, die uns in Not und Elend umtreiben. Ich habe die mal unterstrichen. Wie lange und warum? Die werden sich nicht verkniffen, diese Fragen. Die werden gestellt. Die werden bei Gott abgeliefert. Die werden ihm auf den Tisch gelegt. Hier nur einmal in anderen Psalmen immer wieder und wieder und wieder. Wie lange und warum? Fragen wir das Gott doch gerade auch im Blick auf diese Pandemie. Dringen wir in ihn, wo wir nicht mehr können. Herr, wie lange dauert es noch? Und warum legst du uns das gerade jetzt auf die Schultern? Wobei das Warum im Original nicht nach dem Grund fragt, sondern nach dem Ziel, nach der Absicht Gottes. So wie Jesus am Kreuz auch. Wozu, Herr? Was hast du im Sinn? Was denkst du dir dabei? Und wie lange noch? Klage ist ehrlich. Und ihr Lieben, sie benennt die Nöte dabei auch im Gegenüber zu einem Gott, der das Elend zumindest zulässt. Klage ist damit durchaus auch Anklage, weil sie unangenehmen Wahrheiten nicht ausweicht. Zu hier lesen und hören. Du speist uns mit Tränenbrot, Gott. Du bist das. Du schenkst uns einen Krug voll Tränen ein. Klage ringt mit Gott. Klage wendet sich nicht von ihm ab. Sie sagt nicht, wenn Gott das zulässt, dann kann er kein Gott sein. Dann will ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Klage bleibt dran. Klage schiebt nichts auf Schicksal oder Unglück. Klage hält daran fest, dass Gott in allem mächtig ist und in allem mächtig bleibt zu jeder Zeit. Und sie lässt ihn nicht vom Acker. Warum? Wozu? Wie lange? Klage ist dabei mitten in allem Elend durchaus nicht vergesslich. Sie weiß auch um alles, was Gott Großes und Wunderbares an seinem Volk getan hat. Und sie hält es ihm vor. Das ist immer wieder ein Teil der Klagepsalmen. Die Klagenden erinnern sich selbst und vor allem Gott daran. Sie haben nicht einfach Glück gehabt in der Vergangenheit, genauso wenig wie sie jetzt von Unglück oder einem Schicksal überrannt werden. Sie durften Gottes Güte und Treue erfahren. Und das wollen sie jetzt bitte schön aufs Neue. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt. Du hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat, Gott. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Klage ist nicht vergesslich,
Sie erinnert Gott daran, was er kann und was er schon getan hat. Mann, wenn wir Gott in den Ohren legen, wenn wir das wirklich tun heute und so klagen, was könnten wir da nicht alles an großen Taten Gottes aufzählen? In der Heilsgeschichte, in der Weltgeschichte, in der Kirchengeschichte, in der Geschichte unserer Gemeinde, in der Geschichte unseres Lebens. Die gemeinsame Klage des Volkes Israel redet genau davon, auch angesichts der jetzt erfahrenen Not. Und diese akute Not entfaltet sie in immer neuen Worten, ungeschönt und durchaus auch selbstkritisch. Gott, du zürnst uns. Du hast dich offenbar abgewandt. Das heißt, sicher hast du Grund dazu. Und doch wissen wir, Gott, ohne dich geht es nicht. Ohne dich vergehen wir. Ohne dich geht es uns schlecht. Und sieh doch, unsere Nachbarn streiten sich um uns und unsere Feinde verspotten uns. Und dein Weinberg haben die wilden Säue zerwühlt und die Tiere des Feldes haben ihn abgeweidet. Uns geht es so schlecht. Darum schau an unser Elend, wende dich um und hilf uns, Herr. Mach dem Treiben der Feinde ein Ende. Was ist das für ein kraftvolles Gebet, liebe Geschwister? Diese Klage. Wollen wir es nicht versuchen zu lernen und es zu üben, gerade in diesen Zeiten? Können wir es nicht als Christen kühn wagen, so zu beten und Gott in den Ohren zu legen, weil wir doch Jesus Christus kennen, weil wir durch ihn Gottes Kinder sind, in allem persönlichen Versagen und in aller äußeren Not können wir uns an unseren Immanuel Gott doch wenden. Lasst uns ihm so in den Ohren liegen, wie Israel es tut. Nicht nur loben, nicht nur danken und bitten, sondern ihm auch klagen, mit unserem Gott ringen, die Feinde benennen. Nachbarn, wilde Säue, Tiere des Feldes? Nun, bei uns heißen sie Delta und Omikron. Oder wie auch immer. Wenn wir so beten, ihr Lieben, dann lassen wir uns gerade nicht vom Elend überrollen. Dann versuchen wir auch nicht einfach nur, es irgendwie durchzuhalten, still. Und wir gehen es auch nicht auf eigene Faust an, um es irgendwie zu lösen. Sondern wir legen die Not unserem Gott hin, wieder und wieder und wieder. Den Herrn anrufen, ihm klagen, in ihn dringen und bitten, für uns gemeinsam als Volk des Herrn und für uns alleine. Lassen wir unser Herz doch wärmen zu solchem Gebet von diesem Psalm 80. Denn mir scheint, genau das ist unsere Aufgabe in diesem Advent 2021 angesichts einer anhaltenden Pandemie. Genau das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit. So zum lebendigen Gott um Hilfe und Rettung zu beten. Wer bitteschön sollte es tun, wenn nicht wir Christen? Und was oder wer soll uns retten, wenn wir schweigen? Niemand. Aber wo Gott uns hört und wo er sich uns und der Welt neu zuwendet, wo er kommt, wo er eingreift, wo er sein Angesicht leuchten lässt und unser Dunkel hell macht, da ist uns geholfen. Und da erleben wir das, was wir jetzt gerade suchen. Einen heilsamen Advent. Amen.